Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Am 3.11. dieses Jahres ist meine Schwiegermutter 60 Jahre alt geworden und sie verbrachte mit ihrem Mann gemeinsam die Zeit auf Gran Canaria. Und am selben Abend, am 3. November, bekamen wir einen Anruf. Meine Frau ging ans Telefon und es war ihr Bruder dran und der erzählte dann oder sagte, dass ihre Oma, also praktisch die Mutter meiner Schwiegermutter, an dem Tag einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und in Aschaffenburg im Klinikum auf der Intensivstation liegt. Sie war halbseitig gelähmt, sie konnte nicht sprechen und die Ärzte wussten auch nicht, ob sie die nächsten Tage überleben wird, weil sie einen extrem hohen Blutdruck hatte und die Gefahr groß war, dass halt eben noch ein Schlaganfall kommen könnte, der dann zum Tod führt. Und logischerweise führte das dann bei uns zu einer relativ großen Unruhe und zu relativ viel Hektik zu Hause. Und es stand natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen die Frage im Raum, was machen wir jetzt mit den Eltern, also mit meiner Schwiegermutter? Das rufen sie jetzt an ihrem Geburtstag, an ihrem 60. Geburtstag an und teilen ihr das mit, dass sie schnell zurückkommen kann oder wie verhalten wir uns? Und bei diesem ganzen Hin und Her, das haben logischerweise auch, also ich habe unsere drei Kinder mitbekommen und die waren dann schon so, ja, das hatte ich schon ein ganzes Stück betroffen und sie waren auch irgendwie ein bisschen durcheinander und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, mit ihnen geredet und am Abend, als dann unsere Kinder ins Bett gegangen sind, dann saß meine Frau mit unserem Sohn Dorian im Bett und dann haben sie nochmal gebetet und meine Frau betete dann, dass halt ihre Oma möglichst wenig leiden müsse oder soll. Und Dorian betete halt mit und nach dem Gebet dann schaut er so meine Frau an und sagt, du Mama, was bedeutet eigentlich Leiden? Und da dachte ich, eigentlich schön, wenn so Kinder noch eigentlich nicht so richtig wissen, was Leid bedeutet. Uns geht's mit großer Wahrscheinlichkeit ein ganzes Stück anders, außer die paar, die jetzt, noch so sind und rumgetragen werden, die paar kleinen Babys, wissen wir alle irgendwie, was Leid bedeutet. Und jeder von uns hat mehr oder weniger stark schon Leid erfahren. Und jetzt in dem Moment, wo wir hier sitzen, empfinden oder haben wir auch ganz unterschiedliche Gedanken, Empfindungen zu diesem Thema. Ja, vielleicht sitzt der eine, also ich weiß es sogar, dass eine jetzt hier sitzt, die extrem dankbar dafür ist, dass Gott sie in einer wirklich schweren Situation echt bewahrt hat. Und vielleicht geht es so dem einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe leider erfahren, aber irgendwie hat Gott mir da echt durchgeholfen und mir geht's jetzt super gut. Und vielleicht sitzen aber auch jetzt Leute da, denen es genau andersherum geht, die schon längere Zeit mit Leid zu kämpfen haben und sich so vielleicht auch ein Stück von Gott verlassen fühlen und sich fragen, was soll das eigentlich? Warum greifst du nicht ein? Warum lässt du das alles zu? Ja, jetzt also ganz groß in den Medien, ne, das wissen wir alle, gestern 45.000 waren im Hannover Stadion, der Tod von Robert Enke. Auch das, was doch bei einigen auch wieder die Frage ausgelöst hat, warum passieren solche Dinge? Und damit stehen wir nicht allein da. Denn wenn man sich so das anschaut, schon seitdem es das Christentum gibt, gibt es auch diese große Frage nach dem Warum des Leids. Die sogenannte Theodizee-Frage, die Frage nach dem Sinn des Leids und die Rechtfertigung Gottes, wie sie auch anders genannt wird, hat schon Augustinus beschäftigt, Thomas von Aquin, Hegel, Kant, also eine Vielzahl von Theologen, Philosophen haben sich damit auseinandergesetzt und haben versucht, Antworten darauf zu finden. Und es ist deswegen nicht verwunderlich, dass gerade diese Frage auch die ist, die am meisten von euch gestellt wurde. Und ich will einfach nur zwei davon mal als Beispiel dafür vorlesen. Das eine ist, wenn Gott jeden Menschen so sehr liebt, warum sterben täglich so viele Unschuldige? Und eine zweite Frage, die noch gestellt wurde in dem Zusammenhang, warum heilt Gott nicht, wenn er in der Bibel sagt, wer bittet, dem wird gegeben? Also auch hier diese Frage, wenn jemand krank ist und warum wird er nicht gesund, warum lässt Gott dann dieses Leid zu? Und obwohl es eigentlich so eine der größten intellektuellen Fragen ist, die Frage nach dem Sinn des Leids, warum gibt es Leid und wenn es Gott gibt, warum lässt er dieses Leid zu, ist es gleichzeitig eine der emotionalsten Fragen. Es ist die Frage, die uns in bestimmten Situationen genau an unsere Grenze bringt, die uns so weit bringt, dass wir wirklich Fragen haben, also diese Frage so tief empfinden, dass es manchmal dazu führt, dass man daran verzweifelt, dass man vielleicht Gott in Frage stellt, und dass man irgendwo zutiefst davon betroffen ist. Und ich selbst muss sagen, ich bin nicht so der große Leidensfan. Vom Typ her bin ich eher so perfektionistisch veranlagt und Bild eines guten, schönen Lebens gehört bei mir definitiv nicht Leid. Und ich merke immer wieder auch in meinem Leben, wenn so Phasen kommen, wo ich irgendwie Probleme habe, mit denen ich, wo ich selbst unzufrieden bin und so selbst auch ein bisschen Leid empfinde, dass dann auch diese Frage immer wieder bei mir groß wird, warum Gott lässt du das zu und warum greifst du hier nicht ein, obwohl du doch weißt, dass ich darunter leide. In einer meiner Lieblingsserien, das ist Scrubs, diskutieren Dr. Cox, das ist ein zynischer, sarkastischer Arzt, der irgendwo doch aber irgendeinen guten Kern hat, und Schwester Laverne Roberts, eine tiefgläubige Christin, genau über diese Frage, nämlich, warum gibt es dieses Leid und was verbirgt sich hinter dem? Und das schauen wir uns kurz an. Schwester Laverne Roberts wacht aus dem Koma nicht mehr auf und stirbt dann in der nächsten Folge. Und irgendwie denkt man so, wenn man die Folge so schaut, so, es wäre doch schön, wenn es bei dem Mädchen geblieben wäre, ne? Wenn das so gewesen wäre, dass man am Ende sagen kann, ja, irgendwie geschieht alles aus einem guten Grund und ich weiß dann auch diesen Grund. Aber wenn wir ehrlich sind, das Leben ist halt leider genau nicht so. Und es ist leider oft das Leben, dass dann wirklich Dinge wieder passieren, so wie in dieser Szene, dass dann halt Leid passiert und man sich genau wieder diese Frage stellt, warum? Und dieses Warum führt zwangsläufig auch dazu, dass ich mir überlege, welche Bilder von Gott gibt es oder habe ich vielleicht? Dr. Cox hat ein sehr festes Bild von Gott. Für ihn ist Gott kein liebender Gott. Oder Gott ist zwar ein mächtiger, aber kein liebender Gott. Für ihn ist Gott einfach jemand, faszinierenderweise glaubt er an Gott, also in vielen Szenen wird es immer wieder deutlich, dass er mit Gott spricht, aber immer auf eine Art und Weise, die ja doch ein Stück fragwürdig ist, aber man sieht jedes Mal, dass er eigentlich das Bild davon hat, dass Gott Spaß daran hat, dass der Mensch leidet. Er sieht irgendwie jemanden darin, der seine Freude damit hat, so Spielchen auf dieser Welt zu spielen und sich an dem Leid der Menschen zu ergötzen. Und mir sind schon doch viele Menschen begegnet, die eigentlich dieses Bild von Gott zu haben, die zwar sagen, also wenn es einen Gott gibt, dann mag es durchaus sein, dass es ein allmächtiger Gott ist, aber es ist definitiv kein liebender Gott, weil warum gibt es dann so viel Leid in dieser Welt? Und für viele ist ja auch der Grund, dass es so viel Leid in dieser Welt gibt, auch ein Grund, nicht an Gott zu glauben. Und für sie der starke oder der einzig sinnvolle Beweis zu sagen, klar, wenn ich diese Welt sehe, wenn ich all das sehe, was tagtäglich in dieser Welt am Negativen passiert, dann kann ich doch nicht wirklich ernsthaft daran glauben, dass es Gott gibt. Eine ganz andere Art, Gott zu sehen, ist, dass es Menschen gibt, die durchaus sagen, ich glaube, dass es einen liebenden Gott gibt. Aber dieser Gott ist deswegen noch lange nicht allmächtig. Aaron Cashner war ein kleiner Junge, bei dem mit 3 Jahren die Früherkreisungskrankheit Progeria diagnostiziert wurde. Das bedeutet, er ist nie über einen Meter groß geworden. Ihm sind nie Haare gewachsen und mit dem 14. Lebensjahr war sein Leben vorbei und er ist gestorben. Und während dieser ganzen Zeit haben seine Eltern dieses Leid, das Leid ihres Kindes miterleben müssen. Und ich glaube, jeder, der so Kinder hat, weiß, das ist was, was man sich definitiv nicht wünscht. Und Aarons Vater ist ein Rabbi oder war ein Rabbi. Und er hat über diese Erfahrung ein Buch geschrieben, was dann ein Bestseller wurde. Und nämlich heißt das, warum guten Menschen Böses widerfährt. Und er vertritt in diesem Buch eine ganz andere These. Er sagt, er glaubt definitiv, dass Gott ein liebender Gott ist. Aber er glaubt nicht, dass dieser Gott allmächtig ist, dass dieser Gott wirklich in dieser Welt noch Wunder tun kann. Sondern er sagt, wir müssen uns davon verabschieden, dass Gott in diese Welt eingreift und Wunder tut. Nicht, weil er es nicht will, sondern ganz einfach, weil er es nicht kann. Und ich finde, im ersten Moment ist das eine These, die erstmal hilfreich erscheint. Nämlich zu sagen, okay, ich weiß, es gibt einen liebenden Gott, aber leider kann er nun mal nicht das verhindern, was hier auf dieser Welt passiert. Grundsätzlich eine interessante These. Und wenn man sich das anschaut, sind mir doch schon eine ganze Reihe von Menschen begegnet, die genau dies so für sich so ja als Glauben entwickelt haben. Die gesagt haben, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt und ich glaube auch, dass er diese Welt geschaffen hat. und dass da vielleicht auch wirklich Liebe und ein guter Plan dahinter stand, aber jetzt ist diese Welt, wie sie ist, und Gott hat sich ein ganzes Stück, hält sich da raus und überlässt uns auf dieser Erde das Spiel. Und wir müssen einfach damit leben, dass es Leid gibt, und es ist einfach so. Die Bibel selbst zeichnet ein anderes Bild von Gott. Sie bezeichnet Gott als einen liebenden und allmächtigen Gott. Beispielsweise steht im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 1, seht, wie groß ist die Liebe, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Und wenn man so in der Bibel liest, merkt man, es gibt eine Vielzahl von Beispielen, wo diese Liebe Gottes wirklich durchkommt, wo man sieht, dass Gott in diese Welt eingreift, dass er Gott Menschen bewegt, berührt, verändert, nicht aus purer Laune heraus, sondern einfach deswegen, weil er den Menschen liebt. Und das größte Beispiel ist für mich definitiv, wenn man sieht, dass Gott, bald haben wir Weihnachten, wir denken dran, ne? Oder wir alle feiern ja dieses Fest, oder die meisten zumindest, dass Gott auf diese Welt als Baby gekommen ist, um in dieser Welt zu leben, um am Ende dann in dieser Welt zu leiden, zu sterben, für uns. Und das finde ich, das ist doch einfach ein Riesenbeispiel dafür, dass Gott ein liebender Gott ist. Und auf der anderen Seite sagt aber die Bibel auch ganz klar, und das ist ein Zitat Gottes anscheinend, oder Gottes im 1. Mose 17, Vers 1, ich bin Gott, der Allmächtige. Also er selbst bezeichnet sich als allmächtiger Gott, der in diese Welt eingreifen kann und dem nichts unmöglich ist. Und auch hier finden wir eine Vielzahl von Beispielen in der Bibel, wo man sieht, ja, Gott hat so eingegriffen, dass es einfach nicht so einfach erklärbar für uns ist. Ja, wenn man, viele kennen diese Geschichte, als Mose, ja, die Israeliten aus Ägypten flohen und dann standen sie vor dem Meer und wussten nicht mehr weiter, hinter ihnen die Soldaten. Und was passiert? Das Rote Meer wird geteilt. Also ich stand schon öfters mal am Meer, aber ich selbst habe es noch nie erlebt, dass ich mal so durch trockenen Fußes durchs Meer gehen konnte. Damals ist sowas passiert. Wir hören von David und Goliath, dass David, dieser relativ kleine Junge, diesen Riesen einfach so bezwungen hat. Und auch da wird deutlich, irgendwie hatte da Gott seine Hand im Spiel. Wir lesen von vielen Geschichten, dass Israel als relativ kleine Nation, als kleiner Stamm gegen übermächtige Heere gewonnen hat, weil irgendwie Gott dahinter stand und er allmächtig eingegriffen hat. Und auch bei dem, dass Jesus gestorben ist, wir feiern alle Ostern deswegen, weil Ostersonntag die Auferstehung Jesu passiert ist. Und auch das ist was menschlich einfach nicht so einfach erklärbar ist. Gott hat eingegriffen über das hinaus, was für uns normal wäre. Und genau das macht aber die Frage, finde ich, so schwer. Wenn doch Gott ein liebender und wenn Gott ein allmächtiger Gott ist, warum lässt er dann dieses Leid zu? Wenn er böse, also einfach nur allmächtig ist und nichts von uns will und uns nicht mag, uns nicht liebt, kein Problem, dann gehört Leid dazu. Wenn Gott nur ein liebender Gott ist, aber nicht allmächtig ist, dann ist Leid halt auch da. Aber wenn er doch beides ist, warum dieses Leid? Und deswegen das nächste, Leid, was soll das eigentlich? Und der erste Punkt, manchmal führt Leid einfach dazu, dass Gutes passiert. Wenn wir an diesen Clip nochmal denken, Love and Roberts hatte genau diese Einstellung zum Leid. Komplett konträr zu Cox, das hat ihn ja so maßlos aufgeregt, dass sie immer wieder behauptete, alles geschieht aus einem guten Grund. Irgendwie führt Leid doch irgendwann dazu, dass irgendwas Gutes passiert. Und in der Folge sieht man ja auch an dem einen Beispiel genau das. Da ist dieses Mädchen, was niedergestochen worden ist und im ersten Moment jeder sagt, warum muss so ein 8-jähriges Mädchen von irgendeinem Typen niedergestochen werden und liegt jetzt da rum? Liegt in der Klinik und vielleicht weiß man nicht, ob es überlebt und wenn es überlebt, wie. Und dann entdecken sie halt diesen Tumor. Und auch in der Bibel werden immer wieder Geschichten erzählt, wo man sieht, da gab es Leid. Aber aus diesem Leid ist was Positives geworden. Eine so aus dem Alten Testament ist Josef, der irgendwann von seinen Brüdern, weil die den irgendwie nicht so cool fanden, einfach in die Sklaverei verkauft worden ist. Und er kam in die Sklaverei und litt dort eine ganze Zeit, aber dann stieg er als der zweite Mann im Reich auf und wurde der zweite hinter dem Pharao. Mit dem Ziel, dass dann, als eine riesen Hungersnot ausgebrochen ist, auf einmal seine Brüder zu ihm kommen konnten und sein Vater und er ihnen helfen konnte. Man sieht da ist aus Leid ernsthaft was Gutes entstanden. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere genau diese Erfahrung schon gemacht. Also gesagt, es gab Dinge in meinem Leben, die fand ich total ätzend, die fand ich total blöd, dass sie passiert sind. Aber jetzt im Nachhinein habe ich festgestellt, dass da viel Gutes dabei herausgekommen ist. Viele Dinge, die mir eigentlich geholfen haben. Das Zweite, manchmal führt Leid uns, bringt Leid uns Gott näher. Oftmals sind es genau die Zeiten, in denen wir Leid erfahren, wo wir Gott nahe kommen und Gott erleben. In meiner alten Gemeinde, als wir noch in Chemnitz gewohnt haben, gab es einen Mann, der war, gehörte zur Gemeinde, der war auch immer dabei bei all diesen Gemeindeveranstaltungen, aber man hat immer gemerkt, irgendwie, das war nicht so richtig seins. Im Gottesdienst saß er immer, also wir hatten so eine Empore und obwohl und nie viel los war, er saß immer mit oben, relativ weit weg von dem Geschehen, hielt sich an allem raus und es war für ihn extrem wichtig, dass der Gottesdienst pünktlich endet, weil er danach noch Frühschoppen hatte. Und wehe, der Gottesdienst ging klein wenig länger, weil dann sein Frühschoppen in Gefahr war. Und so ging das eigentlich über Jahre, in denen ich ihn kennengelernt habe. Und irgendwann wurde dann Krebs bei ihm diagnostiziert. Und genau dieses Leid führte dazu, dass das seine komplette Einstellung sich geändert hatte. Auf einmal war nur noch dieser Gott da, der ihm irgendwie Halt gegeben hatte. Und auf einmal begann er dieses sein ganzes Leben umzukrempeln und zu verändern. Und auf einmal wurde ihm Gottesdienst und die Zeit mit Gott viel wichtiger als beispielsweise diese Frühschoppen. Und in dieser Zeit ist er Gott unheimlich nahe gekommen. Und dieses eine Jahr, in dem er dann noch gelebt hat, hat ihn wirklich völlig verändert. Ich habe ihn dann noch ein, zwei Mal getroffen und ich dachte, ey, das ist nicht der, den ich kannte. Der ist komplett anders. Und am Ende, obwohl er noch eigentlich sehr jung war, also er war Anfang 50, ist er wirklich im Frieden gestorben. Einfach dieses Jahr des Leids hat ihn Gott so nahe gebracht, dass er am Ende auch in Frieden Abschied nehmen konnte. Und in meinem Leben habe ich das auch schon oft erlebt. Ich habe definitiv noch nie so was extrem Schlimmes erlebt. Aber wenn ich so an meine Zeiten zurückdenke, da wo ich Gott im Nachhinein am stärksten erlebt habe, waren die Zeiten, wo es mir eigentlich nicht gut ging. Wo ich mich allein, einsam gefühlt habe. Wo ich Probleme hatte, die nicht einfach weggegangen sind. Oder wo Dinge passiert sind, die ich überhaupt nicht geplant hatte und die ich überhaupt nicht toll fand. Aber genau in der Zeit habe ich Gott gesucht und gefunden. Und vielleicht ist es genau das, was wir manchmal brauchen. Wenn das Leben super läuft, wenn alles okay ist, dann brauchen wir auf Gott nicht. Aber denn wenn uns wirklich, wie sagt man so, sprichwörtlich der Fuß unter den Boden weggezogen wird, ja, ne? Also, ja, wenn uns einfach die Füße weggezogen werden, wenn nichts mehr da ist, was uns hält, dann merken wir oft, dass wir Gott brauchen. Und viele Menschen sind genau in der Zeit Christ geworden oder haben Gott gefunden, als sie im Leid waren und es menschlich einfach keine Hilfe gegeben hat. Der dritte Punkt, warum gibt es Leid, habe ich mal bezeichnet als die Sache mit dieser Welt und der freie Wille des Menschen. Wenn man sich so den Schöpfungsbericht anschaut in der Bibel, so am Anfang, 1. Mose und so die ganzen Sachen, viele kennen das ja, wird deutlich, eigentlich so wie unsere Welt jetzt ist, so hat Gott sich das ursprünglich nicht gedacht. Er hat diese Welt anders geschaffen, als sie wie sie jetzt existiert. Und wir lesen so, dass er erst so dieses Ganze drumherum geschaffen hat, dann die Tiere und irgendwann als Krönung den Mensch. Und eines der faszinierenden Dinge des Menschen ist, dass wir einen freien Willen besitzen. Und manchmal habe ich mich schon gefragt, warum hat Gott den Menschen mit einem freien Willen geschaffen? Und die Antwort ist, finde ich so banal, wie auch gleichzeitig beeindruckend. Weil Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, ein Gott ist, der auf Beziehung aus ist. Ein Gott, der eine liebevolle Beziehung will und der nicht irgendwelche Roboter schaffen wollte, sondern der einen Menschen geschaffen hat, der einen freien Willen hat und der freiwillig in eine Beziehung zu Gott eintreten kann. Und wir alle kennen das. Jeder, der irgendwann mal verliebt war und vielleicht gerade verliebt ist, weiß das ganz genau. Liebe funktioniert nicht, indem ich Druck ausübe. Liebe funktioniert nicht, indem ich irgendwelche sage, ja, ich gehe jetzt hin und nehme die Frau und sage, okay, du bist jetzt mein. Ja, bedingt schon manchmal, aber es ist nie das, was wir wollen. Ja? Liebe und Beziehung funktioniert nur auf Freiwilligkeit. Und genau dieses Risiko ist Gott eingegangen. Er ist dieses Risiko eingegangen, hat gesagt, okay, ich will mir ein Gegenüber schaffen, nicht unbedingt gleichwertig, aber jemand, mit dem ich in eine Beziehung treten kann. Und damit ein Wesen, was damit auch einen freien Willen hat. Und dann lesen wir, dass Gott diesen Garten Eden geschaffen hat, wo der Mensch leben konnte und wo Gott regelmäßig mit ihm zusammen war. Und das Einzige, was der Mensch nicht durfte, war an zwei solche Bäume rangehen. Da sagte Gott, lass die Finger davon. Natürlich ist so die Frage, warum macht das Gott? Hätte er die Bäume nicht woanders hinstellen können, dann wäre das ganze Ding nicht passiert. Es ist einfach so gewesen. Der Baum war und Gott wollte einfach nicht, dass wir rangehen. Und auch das kennen wir aus dem Leben. Es gibt manchmal Dinge, von denen uns Menschen einfach warnen und sagen, lass das, das ist jetzt hier, aber rühr es bitte nicht an. Also so oft sagen es Leute zu mir, wenn technische Geräte in der Nähe sind und sie genau wissen, wenn ich da meinen Finger ranlasse, dann ist das Ding gegessen. Und das brauchen die mir nicht fünfmal erklären. Ich weiß genau, okay, Hände weg. Ja. So. Und dann wird berichtet, dass der Satan in Form, also der Teufel in Form der Schlange auftritt und die Menschen dazu führt, zu sagen, ey, wenn du davon isst, dann wirst du genau wie Gott sein. Und damit ist so ein Zweifel in das Herz gekommen, des Menschen, und es passierte, dass dann von dieser Frucht, so wird es zumindest beschrieben, gegessen wurde, und damit änderte sich grundlegend alles. Der Mensch hatte sich gegen das gestellt, was Gott wollte, obwohl er eine Beziehung zu ihm hatte, und nun handelt Gott. Und auch wenn das total hart klingt, was dann Gott getan hat, wenn man es so im Gesamtverlauf sieht, und selbst an der Stelle wird deutlich, eigentlich tut Gott dies auch wieder als Reaktion und zum Schutz für den Menschen. Und dann lesen wir im 1. Mose Kapitel 3, ein bisschen blättern, Vers 16. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst, unter Schmerzen gebärst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du ihm essen aller Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du, und zum Staub musst du zurück. Wenn man das liest, wird einfach ein was deutlich. Das Leben, so wie es jetzt existiert, ist grundsätzlich ein hartes Leben. Und wir haben halt dabei, also die Mütter wissen es selbst und die Männer, die anwesend sein durften, bei der Geburt eines Kindes wissen, mit welchen Qualen und mit welchen Schmerzen so eine Geburt verbunden ist. Und auch wenn wir an unser Arbeitsleben denken, gibt es viele, die genau das bestätigen würden. Ja, ich arbeite und arbeite und arbeite, aber irgendwie, es reicht nicht, es macht mich kaputt, es ist anstrengend, was auch immer. Genau das ist eingetreten. Das Leben ist einfach hart geworden. Und Herde ist für uns dann immer noch ein relativer Begriff, weil wir jetzt hier in einem Gesellschaftsleben, wo es uns, wenn man es zumindest global sieht, schon sehr gut geht. Oft ist Leid deswegen für uns nicht so das große Thema, weil es uns gelingt, Leid auszuschalten. Wir haben eine gute medizinische Betreuung. Viele haben einen Job, von dem sie einigermaßen oder auch sehr gut leben können. Ja. Uns kümmern viele, viele andere Dinge. Wir brauchen nur die Medien anschauen. Es geht viel mehr um Promis und um irgendwelche anderen Dinge als um das Leid dieser Welt. Und uns fällt es daher unheimlich schwer, sich genau mit dieser anderen Seite auseinanderzusetzen. Nämlich, dass das Leben nicht so angenehm ist, wie wir uns das oft wünschen, sondern dass das Leben vom Grundsatz eigentlich ein hartes Leben ist. Und wenn wir in diese anderen Länder schauen, denen es den Menschen nicht so gut geht wie uns, zumindest materiell gesehen, da sieht man das. Da ist das Leben hart. Und es gibt so viele Länder, wo tagtäglich Menschen damit ringen, ob sie diesen Tag überleben werden oder nicht. Und die definitiv sofort sagen würden, das Leben ist hart. Und wenn ich dann an mich selbst denke, dann stelle ich auch fest, und wie viel von dem Leid, was in dieser Welt passiert, hat damit zu tun, dass genau dieser freie Wille, den wir Menschen haben, den Gott uns eines Tages vor vielen Jahrtausenden, Jahrmillionen geschenkt hat, damit zusammenhängt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bringe ich eigentlich jeden Tag zumindest so ein ganz kleines Stück Leid in diese Welt. Und obwohl ich gern dafür Gott die Schuld geben möchte, wenn ich ehrlich bin, vieles Leid, was wir auf dieser Welt erleben, ist das, was wir selbst produziert haben. Das hört sich nicht so schön an, aber ich habe das für mich schon, denke ich, ja, das passt schon. Wenn ich mir überlege, wie wenig denke ich darüber nach, zum Beispiel so als kleines Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, woher die Sachen sind, wie sie produziert wurden, ja. Oft ist der Preis und das Design für mich viel wichtiger als das, was dahinter steht. Nämlich, dass vielleicht das ein oder andere T-Shirt, vielleicht sogar das Teil, was ich jetzt anhabe, unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert wurden. Wie oft schweige ich, wo ich hätte eigentlich was sagen müssen, weil Ungerechtigkeit vorhanden ist? Und wie oft ist es mir viel wichtiger, dass es mir gut geht, als dem anderen? Das sind jetzt nicht die großen Dinge, das führt nicht dazu, dass ich jetzt ein Messer nehme und irgendjemand ersteche, aber das führt dazu, dass so ein kleines Stück Leid in dieser Welt da ist und ich es ein ganzes Stück zulasse und es für mich viel leichter ist, dieses Leid jemand anders zu übergeben und zu sagen, warum, Herr, bist du eigentlich so? Und warum muss das so sein? Manchmal muss ich mir einfach an die eigene Nase fassen. Und trotz dieser Punkte bleibt für mich am Ende trotzdem so ein großes Fragezeichen manchmal. Weil wenn ich ehrlich bin, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die tagtäglich passieren, wo dieses Fragezeichen bleibt. Warum? Warum gibt es dann dieses Leid? Warum lässt du dies zu? Wenn ich einfach nur die Nachrichten der letzten Woche, ja, da hat mir Robert Enges Tod, das bei vielen diese Frage ausgelöst hat. Es gab diese Gerichtsverhandlung in Dresden, für die der eine Spätaussiedler lebenslang verurteilt wurde, weil er vor den Augen eines dreijährigen Kindes die Mutter niedergestochen hat und den Vater schwer verletzt hat. Und man sich fragt, warum? Warum muss so ein kleines Kind sich sowas mit anschauen? Und warum passiert das überhaupt? Dann ist diese Woche dieser, wie nennt man das, diesen Sniper von Washington hingerichtet worden, der einfach mal so 16 Menschen erschossen hat. Aus purer Laune. Ja, vor ein paar Jahren war das ganz groß in den Medien und da war die ganze Gegend dort in den Vereinigten Staaten unter Angst, weil es jemand gab, der einfach rummarschiert ist und Menschen gnadenlos abgeschossen hat. Und man fragt sich, warum? Warum existiert dies dann trotzdem? Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Wenn ich mein Kind leiden sehe, das Erste, was ich tue, ich versuche logischerweise dieses Leid zu umgehen. Oder wenn es nicht zu umgehen ist, dann versuche ich zumindest dem Kind zu erklären, warum. Also wenn es eine Spritze bekommt, dann findet meine Kinder das nie toll, aber man kann ihm wenigstens erklären, wenn du die Spritze bekommst, dann tut es dir auf lange Sicht gut. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mein Kind leiden sehen müsste, und ich auch wüsste, warum es leidet, aber ich es ihm nicht erklären kann, wie schlimm würde mich dies treffen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn Gott wirklich dieser liebende Vater ist, und ich glaube wirklich, dass Gott ein liebender Vater ist, und ich glaube auch, dass er ein allmächtiger Gott ist, und der sich als Vater präsentiert, dann stelle ich mir vor, wie schlimm muss es für ihn sein, jeden Tag dieses Leid, was es zugegebenermaßen auf dieser Welt gibt, mit ansehen zu müssen und eigentlich die Macht zu haben, dies alles zu beseitigen und sich gleichzeitig aus was für Gründen auch immer zurückzuhalten und das mit anzusehen. Ich glaube manchmal, dass Gott viel mehr leidet unter dem, was hier passiert, als wir das vielleicht sogar in der eigenen Situation zu tun. Und deswegen der nächste Punkt für uns, wie kann ich nun mit Leid umgehen? Und die erste Reaktion, die ich bei mir auch öfters mal beobachte, ist Wut. Ich glaube, Wut und Zorn, genau. Wut und Zorn. Ja? Das kennen wir, oder das kennt bestimmt der ein oder andere. Ja? Wenn was passiert, was ich gar nicht toll finde, was mir völlig gegen den Strich geht, dann reagiere ich grundsätzlich oft erstmal mit Wut und Zorn. Und wenn man so Dr. Cox sieht, dann ist das genau der Vertreter. Ja? Wut und Zorn ist das, was ihn ausmacht, wenn er über das Leid dieser Welt nachdenkt. Er, der in der Klinik so viel miterlebt hat, ist sarkastisch, ironisch geworden und zutiefst von Zorn und Wut geprägt. Und es ist an sich erstmal eine völlig normale Reaktion, finde ich. Es ist völlig okay, dass man auch mal seine Wut und seinen Zorn rauslässt. Das Problem ist immer nur dann gegeben, wenn ich in dieser Situation so stehen bleibe, wenn ich genau im Wut und Zorn festhängen bleibe. Etwas, was mir persönlich noch ein ganzes Stück vertrauter ist, ist so diese Niedergeschlagenheit und Depression. Also ich spreche jetzt hier bei dem Punkt bewusst nicht Depression als Krankheit, auch das gibt es, wo Menschen auch gar nichts dafür können, weil einfach ihr Stoffwechsel nicht so funktioniert, wie man sich das, wie das vielleicht normal wäre, sondern einfach, manchmal führt Leid genau dazu, dass ich resigniere. Und das ist sowas, was ich, wenn ich ehrlich bin, liebe. Sobald was passiert, was mir nicht gefällt, dann neige ich genau dazu. Gerade wenn es ein Stück anhält, dann bin ich, ach, und wie schlimm ist es, und gerade ich, und warum ich, und so weiter und so fort. Meine Family kann davon ein Lied singen, die das dann auch so miterleben dürfen, wenn ich dann so mich wieder maßlos über irgendwas ärgere und das nicht so mit Wut rauslasse. Also das ist immer ganz kurz, und dann kommt so die Phase, wo bei mir gar nichts mehr geht, eine Zeit lang. Und irgendwo ist es auch eine normale Reaktion auf etwas, was ich nicht ändern kann. Dass ich halt also niedergeschlagen bin, vielleicht auch fast zur Depression neige. Einfach weil das Problem mich so beschäftigt und mich so fertig macht, dass ich keine Lösung für mich finde. Aber jeder, der das schon für sich erlebt hat, weiß, es ist im Endeffekt keine Lösung. Das ganze Umfeld leidet darunter, ich selbst leide darunter und mir geht es damit kein bisschen besser. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gott nur ein liebender Gott ist, der nicht in diese Welt eingreifen kann, dann kann ich verstehen, dass dieses mich auch öfters mal niedergeschlagen und depressiv macht. Weil wenn ich dann in eine Situation komme, wo es menschlich gesehen einfach keine Hilfe gibt und ich dann auch davon ausgehen muss, tja, Gott ist zwar da, irgendwo, aber helfen würde mir in der Situation nicht, dann verstehe ich, dass ich aufgebe, dass ich niedergeschlagen bin. Die dritte Form, die mir so als Möglichkeit gekommen ist, ist Akzeptanz. Und das ist die Form, die mir im ersten Moment am schwersten erscheint. Nämlich, dass ich lerne, das Leid, was ich habe, und bei manchen ja, gibt es ja Leid, körperlich, psychisch, die wissen, das wird nicht weggehen. Damit werde ich einfach leben müssen. Und das ist mit Sicherheit ein extrem schwerer Schritt, sich das so einzugestehen. Dann nicht zu resignieren, nicht in Wut und Hass zu verfallen, sondern dies zu akzeptieren. In meinen ersten Jahren, als ich Christ geworden bin, gab es eine etwas ältere Dame, die mich so die erste Zeit wirklich begleitet hat. Und die mir in vielen Situationen extrem geholfen hat. Und die vieles von dem, was mich so an Fragen beschäftigt hat, auch Sachen, die ich für mich als Probleme gesehen habe, angehört hat, mit mir darüber gesprochen hat. Und wo ich immer das Gefühl hatte, die versteht mich irgendwo. Die kann mir zuhören, die kann mit mir beten, die gibt mir keine platten, schnellen Antworten, um mich wieder loszuwerden, sondern sie nimmt sich Zeit für mich. Aber diese Frau selbst hat zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre unter Depressionen gelitten. Sie hatte keinen Mann, obwohl das nie ihr Plan gewesen ist, ohne Mann zu leben, sondern das Leben hat einfach dazu geführt, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Und sie musste viele Träume, die sie im Laufe des Lebens hatte, auch aufgrund dieser Krankheit aufgeben. Und ehrlicherweise weiß ich nicht, wie ich in dieser Situation wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, damit umgegangen wäre. Aber bei ihr war das Faszinierende, sie hat irgendwann das akzeptiert. Und diese Akzeptanz hat nicht dazu geführt, dass sie dann Gott als was Kleines oder weggetan hat, sondern genau das Gegenteil. Ihr Glaube hat eine Tiefe erreicht, von der ich behaupten würde, dass ohne dieses Leid sie diesen Glauben hätte nie so erlebt und leben können. Und bei all dem, was sie über Jahre erlebt hat, bei all den Niederschlägen und Rückschlägen, die sie dabei hatte, fand ich faszinierend, dass sie trotzdem den Glauben nicht aufgegeben hat, dass, wenn Gott will, er durchaus in der Lage ist, sie zu heilen. Und es gibt, glaube ich, eine Vielzahl von Menschen, die genau dies so gemacht haben, die ihr Leid, das, was sie erlebt haben, irgendwann akzeptiert haben. Gesagt haben, okay, ich weiß, das ist jetzt so. Und genau dieser Schritt hat aber dazu geführt, dass der Glaube eine Tiefe erreicht hat, der ohne dieses Leid definitiv nicht möglich gewesen wäre. Persönlich habe ich riesen Angst davor, dass eines Tages mir sowas blüht. Dass ich irgendwann in einer Situation bin, egal ob es mich trifft oder Menschen, also meine Kinder, meine Frau oder irgendjemand, der mir richtig wichtig ist, dass Gott von mir sowas verlangt, dass ich weiß, es gibt ein Leid, was nicht von heute auf morgen weggehen wird, was nicht nur über einen kurzen Zeitraum existieren wird, sondern was bleiben wird vielleicht ein Leben lang und was ich dann lernen muss zu akzeptieren. Aber ich bewundere all die Menschen, die das tun und die in der Regel Menschen geworden sind, bei denen dieses Akzeptieren des Leides zu einer Persönlichkeitsveränderung geführt hat, die einfach gigantisch und schön ist. So, und deswegen habe ich mir überlegt, wenn es vielleicht gerade für dich dran ist, das Leid, so wie du es erlebst, wirklich ein Leid ist, was nicht einfach so weggeht, und du lernen willst, das zu akzeptieren, vielleicht so ein paar kleine Hilfen mit auf dem Weg. Und die erste ist, klein deswegen so in Klammern, das Erste, was ich weiß, Gott leidet mit. Und zwar steht im Jesaja 53, 3 bis 4, er, also Jesus, wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht, Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Für mich persönlich finde ich das extrem hilfreich zu wissen, dass dieser Gott, an den ich glaube, dass der genau weiß, was es bedeutet, zu leiden und Schmerzen zu erleben. Als Jesus auf dieser Welt war, hat er so viel aufgegeben. Ich glaube, also ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt bildlich nicht vorstellen, was es heißen muss, wenn ich ein Gott bin, der zeitlos existiert, auf einmal in so einen Körper wie meinen zu rutschen und dann so dieses tagtägliche Leben mitzuerleben, was damals auch ein ganzes Stück anstrengender war als heute. Und am Ende dann sogar noch verspottet zu werden, geschlagen zu werden und am Ende noch gekreuzigt zu werden. Und auf der anderen Seite denke ich mir, es ist gut, dass es diesen Gott gegeben hat, der genau weiß, wie ich mich jetzt fühle. Der das genau nachempfinden kann. Nicht nur, weil es Theorie ist, sondern weil er es selbst erlebt hat. Auch wenn es für uns schon ewig weit weg ist. Und diese Bibelstelle wird oft in dem Zusammenhang gebracht, dass Christen deswegen nicht mehr leiden müssen und nicht mehr krank werden, weil doch hier steht, dass er das alles getragen hat. Persönlich glaube ich genau das nicht, sondern dass das genau das mit ausdrückt. In dem Moment, wo wir leiden, leidet Gott mit uns. Und in dem Moment, wo wir uns einsam fühlen, und das ist ja oft das Problem, dass Leid dann oft noch dazu führt, dass ich mich von Gott fremd fühle, fern fühle, dass ich mich einsam und allein fühle, ist Gott eigentlich bei mir. Und es gibt ich finde es wirklich ein wunderschönes Gedicht, auch wenn es schon sehr, sehr bekannt und ja, die meisten vielleicht es wirklich kennen werden. Und ich hatte es schon mal in einer Predigt vor längerer Zeit und ich lese es einfach nochmal kurz vor, weil ich finde, das drückt das einfach so super toll aus. Und zwar ist das Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Da, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ich finde es irgendwie total hilfreich zu wissen, dass Gott mich in den Zeiten, wo ich allein bin, wo ich Leid erlebe, nicht nur bei mir ist, sondern dass er mich trägt. Und ich weiß, oft fühlt man das nicht. Aber es gibt so viele Dinge, die existieren und die wir nicht fühlen. Jeder von euch, der jetzt ein Handy anhat, und wenn euch jemand jetzt anrufen würde, würde dieses Handy klingeln. Aber keiner von uns kann diese Wellen sehen, die das bewirken, dass dein Handy dann irgendwann klingelt. Aber es ist trotzdem, sind sie da. Und ich denke, manchmal mit Gott ist es genauso. Manchmal sind unsere Sinnesorgane vielleicht zu schwach, vielleicht nicht offen dafür, zu spüren und zu erleben, dass dieser wirklich objektive Fakt da ist. Gott leidet mit uns. Und deswegen finde ich es so schön, diesen zweiten Punkt, Gebet und Bibel lesen. Das klingt meistens so als Standardspruch. Aber wenn ich die Bibel anschaue, finde ich gerade in dem Psalm so richtig viele Ermutigungen, einfach mal das rauszulassen, was mich bewegt. Ich rede jetzt nicht von diesem schönen geistlichen Gebet, was man so schön formuliert und wo alles so toll ist, sondern einfach, und ich kenne das von mir, manchmal ganz kurz und knapp zu sagen, ey Gott, mich kotzt das alles an. Wenn man es mal ganz ehrlich ist. Und Gott, ich verstehe dich nicht. Und manchmal, ich habe eine Riesenwut auf dich. Und das, im ersten Moment denkt man, das kann man doch Gott nicht sagen. Aber wenn man sich die Psalmen mal durchliest, dann stellt man genau das fest. Dass es genügend Beter gab, die einfach sich Luft gemacht haben. Und die Gott das gesagt haben, was sie wirklich denken. Und wenn wir ehrlich sind, wenn Gott wirklich allmächtig ist, dann weiß er eh, was ich denke. Ob ich es ihm dann noch sage, hilft mir eher, als dass es ihm wehtut. Und deswegen ist es hilfreich, vielleicht gerade dann, wenn du denkst, du kannst jetzt überhaupt nicht beten. Nimm einfach mal die Psalmen, deswegen auch die Bibel. Du findest viele Geschichten, wo genau dieses Leid beschrieben wird, wie Menschen damit umgegangen sind. Und Psalmen, wo man einfach mal sich hinsetzen kann, und auch das habe ich schon gemacht, einfach ein paar Verse laut zu lesen und sagen, genau das ist das, was ich momentan fühle. Ich denke, Gott kann damit umgehen und mir hilfst. Dritter Punkt, die Gemeinschaft. es ist völlig okay, wenn es mir schlecht geht, dass ich mich auch zurückziehe, mir Zeit für mich nehme und auch über das, was ich erlebt habe, nachdenke. Aber wenn ich dort stehen bleibe, wird es irgendwann wirklich einsam. Und es gibt zum Beispiel einen Punkt, unter dem ich wirklich, das kann ich schon ehrlich sagen, seit vielen Jahren leide. Nämlich, ich bin so ein Kopfmensch. Irgendwie. Obwohl ich auf der anderen Seite sehr emotional bin und mich schnell umwirft, merke ich so, an sich läuft vieles auch meiner Gotteserlebnisse intellektuell über meinem Kopf ab. Und gleichzeitig wünsche ich mir aber schon seit Jahren, dass Gott mich mal so richtig tief berührt, dass ich so richtig ausgefüllt bin. Vielleicht kann der eine oder andere das nachfühlen, aber das existiert einfach nicht. Und deswegen ist Lobpreis für mich oft was Schönes, ich singe da gern mit, aber ich merke so, emotional bewegt es mich wenig. Und trotzdem merke ich, wie gut es mir oft tut, gerade bei so Lobpreiszeiten mit dabei zu sein, wie oft ich gemerkt habe, ey, die Leute beten an und sie erleben Gott. Und auch wenn es mich in dem Moment gar nicht so bewegt hat, hat es mir irgendwie Mut gemacht und mir weitergeholfen. Und ich glaube, Gemeinschaft dient oft dazu, dass man sich gegenseitig Mut macht, weil wenn wir ehrlich sind, geht es den meisten nicht so gut, wie wir oft tun, und dass man sich auf dem Weg gegenseitig begleitet. Und deswegen der vierte Punkt und fast der letzte, gleich ist fast das geschafft, Seelsorge und Fürbitte. Wir haben ein Seelsorgeteam und Claudia Wohlfahrt wird dann draußen am Infopoint stehen für die Leute, die sagen, ich habe Leid und ich will das einfach mal, ich will mal mit jemand reden und vielleicht nicht nur kurz, sondern ich möchte wirklich mal gern dieses Problem bearbeiten, dann ist die Claudia gern für euch ein Ansprechpartner jetzt nach dem Gottesdienst, die dann mit euch drüber reden kann, auch vielleicht so ein paar Seelsorger vermitteln kann, so als erste Anlaufstelle, um vielleicht auch ganz aktiv mit meinem Leid umzugehen. Und wir werden auch heute das wieder im Gottesdienst so haben, dass oben drei Leute sitzen werden, wer einfach nochmal beten möchte und sagt, ich will einfach das, was mich jetzt so belastet, vor Gott bringen und ich will mich vielleicht auch wirklich mal allen Frust loslassen. Dann ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, dann einfach sich mit jemandem da oben mal hinzusetzen. Es kann auch jemand sein, dem du vertraust, dem du gut verstehst. Und dass ihr die Zeit nutzt nochmal nach dem Gottesdienst, um miteinander zu beten. Und das Beste kommt zum Schluss. In Offenbarung steht, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Ich persönlich glaube, dass ich eines Tages wirklich richtig echt bei Gott sein werde. Spätestens dann, wenn ich sterbe, dass dann nicht für mich alles vorbei ist, sondern dass ich bei Gott sein werde und dass er wirklich mir die Tränen wegwischen wird, die ich vielleicht im Laufe meines Lebens so gesammelt habe, die Fragen, die ich habe, vielleicht auch beantworten wird und dass vor allen Dingen Leid und Schmerz einfach kein Thema mehr dort sein werden. Und ich bin in der DDR groß geworden und es war immer so ein Kritikpunkt am Christentum, dass man immer gesagt hat, ja, die Christen vertrösten immer nur auf nach dem Tod, wo doch eh alles vorbei ist. Aber ich glaube, Christsein ist mehr. Christsein ist nicht nur zu glauben, dass es nach dem Tod alles besser wird, sondern einfach, das ist etwas, was schon hier beginnt und was ich hier schon erleben darf. Und ich persönlich empfinde diese Worte nicht als Vertröstung, sondern ich empfinde sie als Trost. Zu wissen, dass, auch wenn es vielleicht jetzt objektiv keine Lösung für mein Problem gibt, es eines Tages bei Gott wirklich vorbei sein wird. Und dass Gott mir wirklich diese Tränen abwischen wird. Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Ich möchte gerne noch beten. Herr, lieber Vater, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist. Und dass die Bibel dich so schildert, dass du auf der einen Seite ein liebender und auf der anderen Seite auch ein allmächtiger Gott bist. Und gleichzeitig siehst du, was dadurch gerade in Bezug auf das Leid für Fragen bei uns entstehen. Und dass wir vieles dadurch nicht verstehen. Und ich wünsche mir für mich, aber auch für jeden anderen hier, dass du uns immer mehr ein Stück Verständnis dafür schenkst, wie du diese ganze Sache siehst, wie du das auch mit dem Leid siehst. Aber vor allen Dingen bitte ich dich jetzt, dich für jeden Einzelnen, der jetzt gerade ernsthaft Leid erlebt, dem es wirklich nicht gut geht und der vielleicht schon echt lange Zeit darunter leidet, dass du ihm jetzt begegnest, dass du ihm Hoffnung und Mut schenkst, dass du ihm deine Nähe schenkst, dass er das wirklich spüren darf, dass du anwesend bist, dass du ihm aufrichtest und weiterhilfst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.